Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian. Und schönen Palmsonntag wünsche
ich. Ja, es ist wirklich ein schöner Tag auch.
Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, wenigstens das. Wenn man schon nicht eine schöne Heilige Messe feiern kann und jetzt sich so langsam einstimmt auf die Karwoche, dann hat man wenigstens ein bisschen Frühlingswetter. Wer so eine Balkonterrasse hat, der hat noch ein bisschen Schwein.
Ja.
Spazieren kann man ja auch.
Übrigens, bevor wir in das Thema einsteigen, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ja, das hast du nicht mehr auf dem Schirm, ne? Weil wir ja unsere 50. Folge aufgenommen haben, ist das ein wenig untergegangen. Aber am 31. März 2018 sind die Popcorn-Pilger an den Start gegangen. Und jetzt ist der 5. April 2020, also 2 Jahre später, gibt es uns immer noch.
Wahnsinn. 2 Jahre. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja. Ich habe gerade überlegt, August ist jetzt aber wirklich reichlich lang.
Ja, nein, ich meinte uns.
Uns, ja, 2 Jahre. Ja, siehst du, so schnell geht das. Und die 50 Folgen kamen mir halt auch nicht so vor.
Mhm.
Und das ist jetzt auf den Tag gewesen, Mensch.
Ja, nicht auf den Tag, wir sind ja jetzt ein bisschen später dran.
Ja, ein bisschen später. Aber das war dann Folge 0 oder von wann rechnen wir?
Ja, das war Folge 0.
Ja.
Und das war auch in der vorösterlichen Zeit.
Mhm.
Und dann war unsere erste Folge ja über Pale Rider. Und die zweite Folge war unser Special über Auferstehung, weil ja Osterzeit war.
Ja, da wird ja dann, also wenn die nächste Folge kommt, dann sind ja die Ostertage, Ostersonntag, Ostermontag schon durch. Das ist ja dann die Woche danach am Weißen Sonntag sind wir wieder.
Genau, ne? Richtig.
Ja, dann werden wir auch mal was dazu machen.
Ja.
Was Österlicheres oder naheliegend Österlicheres. Ja, für das, was wir heute machen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich dir dafür danken soll, dass du mich drauf gebracht hast.
Also wir haben es ja schon angeteasert und wir haben es mit einem Disclaimer versehen, dass der Film es durchaus in sich hat. Und
ja.
Zwar reden wir von dem Film Der Schacht, aktuell zu streamen auf Netflix. Es ist mal wieder ein Film, der auf Netflix läuft. Wir haben das in den letzten Folgen und sehr auf Netflix eingeschossen, ist mir aufgefallen.
Gut, da sind wir aber gerade, glaube ich, voll im Trend, ne?
Ja.
Also im Moment sieht es uns jeder nach,
ja,
dass wir Filme von den Streaming-Plattformen nehmen, zumal ja auch gerade selbst aktuelle Titel über die Streaming-Angebote, die sonst im Kino gekommen wären, zu schauen sind. Obwohl dieser Film, habe ich nachgeschaut, schon eigentlich von September 2019.
Genau, das ist auch keine Netflix-Produktion.
Ja.
Der ist von 2019, ist in Toronto auf dem Filmfestival gelaufen und Netflix hat ihn jetzt nachträglich in sein Programm in sein oder in ihr oder in S's Programm aufgenommen.
Ette.
In seins.
Im Rheinland sagt man doch Ette, oder?
Nein. In Ettes Programm.
Ja, harter Tobak, der Disclaimer war absolut richtig.
Ja, so. Also es geht um eine dystopische Zukunft, mal wieder. Es geht um eine Art Gefängnis, das in mehreren Etagen oder in vielen, vielen Etagen aufgebaut ist, die aber alle durch einen Schacht sozusagen verbunden sind in der Mitte. Und durch diesen Schacht kommt einmal im Tag eine Plattform herunter, die auf Ebene 0 ganz oben jeden Tag mit den feinst erlesenen und bestens zubereiteten Speisen bestückt wird. Da kriegt man auch ein paar Einblicke während des Films daran, wie es dazugeht in der Küche. Und die unteren Ebenen müssen von dem leben, was die oberen Ebenen übrig lassen.
Ja.
Das ist sozusagen das Setting und auf jeder Etage, auf jeder Ebene sind 2 Insassen und jeden Monat wird durchgewechselt nach einem zufälligen Prinzip. Ich habe versucht, irgendwie rauszufinden, ob das irgendwie ein System hat, aber nein, es ist vollkommen zufällig.
Ne?
Und meine Idee war, die Hauptfigur des Films, Goreng, durchlebt eben mehrere Monate in diesem Gefängnis, in das er freiwillig gegangen ist, wie wir erfahren.
Um einen Studienabschluss zu bekommen.
Um einen Studienabschluss zu bekommen. Also wie diese Gesellschaft da drumherum funktioniert, das erfahren wir nicht in dem Film.
Mhm.
aber er versucht eben durch diese 6 Monate, auf die er sich einlässt, einen Studienabschluss zu erwerben, und er durchlebt auf verschiedenen Ebenen mehrere Monate und bekommt alles mit, von ganz gut und passabel bis die untersten Abgründe. Und er muss seine Strategie, seine Überlebensstrategie laufend anpassen und auch seinen moralischen Kompass verändern und Dinge tun, von denen er immer dachte, dass er sie niemals tun würde. Und er ist, ja, er ist so eine Art Don Quixote, ne, könnte man sagen. Also er hat dieses Buch auch mit. Jeder darf einen Gegenstand mit in den Schacht nehmen, wenn er da reingeht. Und er hat eine Ausgabe von Don Quixote.
Welcher Idiot nimmt schon ein Buch mit?
Ja, das wird ihm dann vorgeworfen. Sein erster Zelleninsasse hat ein Messer. Ein Samurai Plus.
Zu sein. Ja.
Und so wie Don Quixote gegen die Windmühlen kämpft, beginnt er auch gegen dieses System des Schachtes anzukämpfen und stößt dabei eben auf Widerstände, weil natürlich die, so funktioniert das System, die Ebenen, die über einem liegen, nicht zuhören. Und die Ebenen unter einem sind im Grunde auch von einem abhängig, weil die ja von dem leben müssen, was man ihnen zum Essen übrig lässt.
Ja, aber es geht auch, und das ist ganz interessant, ich glaube, die Parabel ist ja jetzt schon beim Zuhören verhältnismäßig klar. Also es ist ja auch unter anderem, und von vielen würde ich sagen, ist das als das Hauptmotiv erkannt worden, eine Kapitalismuskritik.
Ja.
Und es gibt nach oben aber kein Gebettel, weil es schon, das fand ich ganz interessant, es gibt kein sich nach oben wenden zu denen und sagt, gebt uns mal mehr ab, denn es wird gleich am Anfang, gut, es gibt zwar eine Szene, in der sich nach oben orientiert wird, aber schon am Anfang wird klar gemacht, die da oben, die hören uns gar nicht zu. Warum? Ja, weil die stehen über uns. Und es orientiert sich also fast immer, mit wenigen Ausnahmen, wo das persönlich nach oben geht, in einer späteren Szene, fast immer nach unten.
Ja.
Und das ist ja so das Kriterium direkt am Anfang. Es gibt die, die stehen oben, es gibt die, die stehen unten, und es gibt die Leute, die gehen nach unten. Ja, und das ist...
Es gibt die Leute, die fallen.
Die fallen, ja. Und das ist ein starkes Motiv. Und da wusste ich am Anfang nicht, na, was wird das werden? Wird er selber mal gehen, und er geht nach unten. Und dieses nach unten gehen ist, glaube ich, eins der stärksten Symbole des Filmes, wenn ich das aus meiner, ich will nicht sagen Expertise, als Popcorn-Pilger betrachten will.
Ja, ich glaube, das ist aber auch noch nicht mal so weit an den Haaren herbeigeholt, wie du das vielleicht meinen würdest. Denn es gibt ja, in einem Monat ist er mit einer Mitarbeiterin des Schachtes zusammen auf einer Ebene, die viele Jahre für die Verwaltung dieses Zentrums, des vertikalen Zentrums für autonome Verwaltung, ne, wie heißt es?
So wird das genannt.
Ja, gearbeitet hat.
Das ist auch schon ein zynischer Name.
Und von der wir erfahren, dass im Grunde das Essen, das jeden Tag auf dieser Plattform zubereitet wird, eigentlich dafür ausreicht, dass alle davon leben können.
Eigentlich.
Wenn jeder so viel nimmt, wie er braucht.
Ja.
Ich habe mir das nochmal angeguckt. Also so ein bisschen erinnerte es mich auch so an jetzt die aktuelle Zeit, wenn Menschen in den Supermarkt gehen und mehr Toilettenpapier einkaufen, als sie eigentlich brauchen.
Wir haben einige bis 2035 Scheißhauspapier.
Ja.
Andere, die müssen mittlerweile Tempos nehmen oder...
Oder sich ein Bidet einbauen.
Bidet benutzen und so, ja.
Aber diese Verwaltungsmitarbeiterin sagt zu ihm so vorwurfsvoll, er sei ein Messias oder er halte sich für einen Messias. Sie selber versucht ja auch, das System zu ändern. Sie versucht, die Leute zu überreden, die unter ihr sind, sich Rationen zu machen und nur das zu essen, was sie für den einen Tag brauchen, damit die unteren Ebenen genug übrig haben.
Ja.
Und das funktioniert überhaupt nicht. Weil jeder sich das reinschaufelt, was er bekommt.
Interessanterweise erst, als die Drohung kommt. Ne?
Also genau.
Wir werden euch alles versauen, was ihr bekommt mit unseren Ausscheidungen. Und dann machen die mit. Aber auch nur die. Also wir wissen nicht, wie es 2, 3 Ebenen weiter unten passiert. ob sich das durchzieht. Also es tut es ja nicht, das System ist danach nicht gerettet und nach oben funktioniert es ja sowieso nicht.
Nein.
Warum? Man kann eben nicht nach oben.
Also diese ehemalige Verwaltungsmitarbeiterin hat die Hoffnung, dass dort in diesem Schacht spontan eine Welle der Solidarität entsteht.
Solidarität, genau.
Und das Konzept geht nicht auf. Und dann ist dieser Messias, in Anführungszeichen Messias, Goreng, der mit seinem nächsten Mitbewohner, mit seinem nächsten Insassenkumpane einen neuen Plan fasst. Und dann kommt dieser Abstieg, von dem du eben sprachst. Und ich glaube schon, und das war auch der Grund, warum ich der Meinung war, Uwe, wir müssten jetzt diesen Film besprechen, auch jetzt mit Blick auf die anstehende Karwoche.
So ist es. Das ist, glaube ich, aus christlich-religiöser Perspektive die wohl stärksten Motive, die zur Karwoche passen, nicht wahr? Das, was ich eben schon andeutete. Wenn man so oft an klassisches Triptychon denkt zum Beispiel, da ist ganz häufig, das kam mir sofort in den Sinn, der Christus dargestellt, wie er in der Unterwelt Adam und Eva bei der Hand nimmt.
Ja, der Abstieg in die Unterwelt.
Ja. Und wahrscheinlich hast du das dann auch gesehen, je weiter das runterging und gerade am Ende. Also es hat mich schon sehr an Dante erinnert.
Genau, es ist auch so ein bisschen eine Höllenfahrt. Genau, weil je tiefer die beiden auf dieser Plattform fahren, desto furchtbarer werden die Szenen, die sich dort abspielen.
Ja. Es wird auch, da habe ich mich jetzt nicht getäuscht, je weiter nach unten, es wird auch dunkler, nicht wahr? Das, was so als oben und in der Mitte noch so als Tageslicht, kleine Fenster oder so, das gibt es dann unten schon gar nicht mehr. Und dieser Keller, der ist also völlige Dunkelheit und weit, weit unter den normalen Zellen. Und das ist auch wirklich eine absolute Finsternis. Und da muss er hin, nicht wahr?
Und er fährt auf dieser Plattform, vielleicht sagen wir noch was zu der Plattform, die ja jeden Tag von oben nach unten fährt. Und ganz unten, keiner weiß so genau, was ist ganz unten. Aber alle wissen auch, die Plattform fährt, wenn sie unten angekommen ist, rasend schnell, damit keiner aufspringen kann, wieder ganz nach oben, damit sie wieder neu bestückt werden kann. Und diese ganzen Etagen, diese Ebenen und die Insassen sind ja alle verbunden mit dieser Plattform, auf der das Essen kommt. Und das ist so im Grunde eine Perversion eines Abendmahlstisches.
Ja, das ist im Grunde genommen eine große Antikommunion.
Ja. Also das Verbindende eigentlich und Lebensspendende, Gemeinschaftsstiftende, der gemeinsame Tisch, um den sich alle versammeln, ist es hier aber eben auch ein Mittel der Unterdrückung und der Abgrenzung, indem man da noch drauf spuckt oder eben andere Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen darauf zurücklässt, auch eben das Symbol für die Unterdrückung und die Herausstellung, wir hier oben sind besser. Einfach weil wir oben sind.
Und diese Abgrenzung hat mich an ja so manche Perikope erinnert, ob das jetzt die Brot- und Fischvermehrung war, wo also aus Solidarität für alle genug da war und alle wurden satt mit dem wenigen, was da war. Das ist hier ein Gegenentwurf.
Mhm.
Dann, du kannst nur einem Herrn dienen und gerade diese Vorstellung von der Antikommunion, da ist ja jetzt sozusagen die Vorstellung, wenn ich oben bin, ist es halt so und ich habe mir das auch verdient, weil ich vielleicht vorher unten war und ich muss ja auch fressen, damit ich dann möglichst dick genug bin oder genug Kraft habe, um wenn ich wieder unten bin, dann auch durchzuhalten und ich darf das jetzt, ich stehe nun mal oben, ich habe die Regel ja nicht gemacht. Das ist der genaue Gegenentwurf, das ist der Mammon sozusagen. Also ich kann nur einem Herrn dienen, entweder Gott oder dem Mammon, so wie das im Evangelium heißt. Das ist also die Entscheidung für das System, das eben anders ist als die frohe Botschaft. Also nicht nur anders, sondern auch der Gegenentwurf. Und das zu brechen, also ein Nichtreich Gottes zu brechen, ist ja die Aufgabe eines Erlösers oder zumindest einer Botschaft, die sich Bahn bricht, weil sie größer ist. Und diese Botschaft, das war interessant, ist dann am Ende ja auch noch das, eben auch sehr christlich, das Kind, nicht wahr?
Das Kind, ja.
Ja.
Das, um in der Handlung zu bleiben und es verständlich zu machen in dem System, in dem diese Handlung sich abspielt, da ist eine Frau, die fährt dort immer auf dem Tisch nach unten, weil sie, so wird behauptet, ihr Kind sucht. Und dann erfahren wir aber eigentlich, gibt es in dem Schacht keine Kinder. Also
niemand unter
niemand unter 16 darf dort sein. Und dann finden sie eben heraus, es gibt tatsächlich dort ein Kind. Und das ist dann der Clou, in dem sie versuchen, dieses System zu brechen, indem sie das Kind auf diesen Altar, auf die Plattform legen, mit ihm ganz nach unten fahren, also in die Unterwelt.
Wirklich aus der Unterwelt dann, ja, eine Erhöhung.
Genau, und von dort dann die gegenteilige Bewegung stattfindet, dann nach oben fährt. Und dort endet der Film. Also wir wissen nicht, ob dieser Plan aufgeht, ob das System überwunden werden kann oder nicht. Das lässt der Film offen.
Ja, und da ist dann meine Frage, hier vermischen sich also die Bildebenen meines Erachtens. Das ist ja eben auf der einen Seite stark schwanger mit religiösen Symbolen, das haben wir, glaube ich, dargestellt. Dann ist immer die Anspielung auf den Don Quixote, allein schon in der Darstellung des Protagonisten, ja, und auch der Kampf gegen ein System mit Werten, die zu dieser Zeit offensichtlich überkommen scheinen, eine Zivilisation, Menschenfreundlichkeit, Humanismus, sowas, ja. Und dann natürlich die Wirtschaftskritik in dem Film. Jetzt fährt dieses Kind hoch und wir Christen können sagen, ja klar, die Botschaft, dass von ganz unten ein Kind, das Unscheinbares und Unschuldiges geboren wird, das aber auch aus untersten Verhältnissen kommt, in diesem Sinne ja sogar noch bildlich und wortwörtlich gemeint, und das fährt dann hoch. Dann könnte man sagen, ja da oben, die müssen das dann ja einsehen und ihr Verhalten ändern.
Mhm.
So, und da dachte ich jetzt auf der wirtschaftskritischen Ebene, wäre das, wenn das jetzt eine Gesellschaftsparabel ist, bezweifle ich, dass das was bringen muss. Und dann zurückgedacht auf die christliche Botschaft, aber auch hier ist das ja so, wenn wir sagen, der Erlöser, diese menschgewordene frohe Botschaft vom Wirken eines lebendigen Gottes, der das Reich Gottes sozusagen damit initiieren will, denke ich auch, ja gut, das liegt allen vor, diese frohe Botschaft ist da, aber wir sind 2000 Jahre beschäftigt und führen fast die religiöse Kriege darum, welcher Superheld von Marvel jetzt gerade der coolste ist und ja, ob ich mir ein faires Handy kaufe oder nicht, weil ich habe das Geld nicht, will aber trotzdem die coolsten Apps haben. Also verstehst du, was ich meine? Dass die Botschaft, die mag Hoffnung geben, aber es ist ja auch sehr ernüchternd, dass die Nachricht jetzt hier abreißt, also der Film endet.
Ja.
Und ich muss jetzt erdulden, wieder auf meine reale Welt zu schauen und zu sagen, ja gut, die Botschaft hatten wir auch, wir sind immer noch im Schacht.
Ja.
Ja, also das wäre zwar eine negative Deutung und gerade als, wenn man vielleicht allgemein sagen, religiöser Mensch, gibt man ja die Hoffnungsperspektive nicht auf, aber wenn man gerade so eine Parabel schaut, wünscht man sich ja irgendwo auch eine Auflösung dessen oder einen Hinweis und jetzt sollte das passieren damit. Wenn du mir erlaubst, würde ich hier nochmal auf einen anderen Film hinweisen, nämlich Snowpiercer, der eine ganz ähnliche Parabel.
Ja, der wird auch, wenn man die Kritiken zu der Schacht liest, das immer wieder herangezogen, so Snowpiercer.
Aufgefallen. Also im Grunde genommen haben die den Zug aus Snowpiercer aufgestellt. Ja.
Und was? In die Vertikale.
Ja, eine Vertikale draus gemacht. So ein Snowpiercer bietet eben am Ende das. Übertragen auf diesen Film, man müsste den Schacht einreißen. So, das wäre dann sozusagen das, was man, zumindest dass oben jemand steht und sagt, nee, da müssen wir mit irgendwem drüber reden.
Ja.
Also, dass du noch, ansonsten fährt das Kind hoch und du wirst wieder auf dich und deine Gesellschaft verworfen und musst dir die Frage stellen, yo, haben wir so ein Kind bekommen, also so eine Botschaft, dass selbst die Behauptung schon, es reicht bis nach unten, wenn alle ordentlich einteilen würden, ist ja schon eine Lüge.
Mhm.
Das erfahren wir. Selbst wenn man erst ab Ebene 50 anfängt zu verteilen.
Mhm.
Das Panna Cotta ist eben nicht die Botschaft. Und das Kind, gut, das versteht jetzt keiner, aber und das Kind schicken wir hoch als Botschaft, das ganze System ist falsch aufgezogen. Das, was behauptet wird, stimmt nicht. Und jetzt muss doch eingesehen werden, von ganz unten kommt dieses Kind hoch, das ist die Botschaft. Jo.
Ja, das Kind ist die Botschaft, weil es ja eigentlich nicht da sein soll. Und die Hoffnung ist ja, dass die Menschen auf Ebene Null, die zumindest die das Essen vorbereiten, das sind ja sehr kultivierte Herrschaften, alle miteinander. Ne? Da wird musiziert und da wird Kulinarik auf höchstem Niveau betrieben. Dass die halbwegs anständige Leute sind, das ist die Hoffnungsperspektive.
Ja.
Und sagen, okay, das Kind darf nicht hier sein. Wie kommt das Kind hierher? und dann dieses System in Frage gestellt wird. Das, ne, ob das funktioniert, wie gesagt, das lässt der Film offen.
Ja. Nicht da, also da fielen mir historische Vergleiche ein. Das ist so ein bisschen wie die Hoffnung, mit Verlaub, das ist jetzt ein starker Vergleich, aber ist mal wieder vorgekommen, so dieses, wenn das der Führer wüsste. Diese Vorstellung, all die Verbrechen, die hier passieren, die kann ja unser Hoffnungsträger, unsere Führungsgestalt, Führergestalt, das kann die ja gar nicht so gemeint haben. Also wenn das der große Kaiser, der starke König oder der Führer oder so, der uns ja so viel Gutes gebracht hat, wenn der das nur wüsste, dann würde der das System ja ändern. Mhm. Und dabei wird immer ignoriert, der steht hinter dem System und steht für dieses System. Und die Leute auf Ebene Null, im besten Fall wissen die nicht, was in Wirklichkeit passiert und sind auch nur Handlanger. Und ob die überhaupt die Fähigkeit haben, etwas zu ändern, jetzt auch wieder als Parabel auf unsere Gesellschaft, das ist eben auch die Frage.
Ja, bleibt.
Wenn jemand auf Ebene Null, selbst wenn der alles richtig macht, wir haben ja gesehen eine Szene auf Ebene 8, wo die es versuchen und den unten drohen, das hat am System also nichts geändert. Selbst der große Akt der Solidarität könnte in diesem System es nicht verhindern, dass unten die Leute elendig verhungern. Das System ist einfach falsch.
Ja.
Also das ist meine Quintessenz aus diesem Film. Du drehst es und wendest es und das einzig Gute, was du hast, ist die Hoffnung am Ende, aber es ist eben auch nur die Hoffnung, dass sich etwas ändern könnte, wenn sich des richtigen Symbols angenommen würde. Aber auch auf uns gesehen sind wir genau auch in diesem Hoffnungsstatus, egal wo wir sind in diesem Turm. Ne?
Also die Botschaft fährt zwar auf dem Tisch nach oben, aber die echte Befreiung bleibt aus.
Ja.
Die echte Befreiung aus den Zwängen des Todes feiern wir in dieser Woche, Uwe.
Gott sei Dank, wenn auch leider nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten.
Ja. Aber dann eben auf eine ganz besondere Art in diesem Jahr. Und
müssen
wir, gezwungenermaßen. Und dazu wünsche ich dir, Uwe, und auch allen unseren Hörerinnen und Hörern, dass die befreiende Botschaft des Osterfestes bei jedem zu Hause ankommt und sich Bahn bricht im Alltag und nicht wie in dem Film der Schacht am Ende abgeschnitten durch den Abspann offen bleibt.
Gut gesagt. Gesegnete Karwoche und dann frohe Ostern.
Wir hören uns.